Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Ich bin die Leslie und ich habe heute die liebe Anne dazu geholt. In den letzten Tagen haben wir euch gefragt, ob ihr Fragen rund um das Thema Medikamente gegen Silvesterangst bei Hunden habt. Und da sind einige Fragen zusammengekommen. Und die liebe Anne wird euch nach Möglichkeit Antworten auf diese Frage geben. Hallo Anne, herzlich willkommen.
Hallo liebe Leslie.
So, wollen wir einfach gleich durchstarten? Wir haben ziemlich viele Fragen bekommen. Manche ähneln sich ein bisschen, so habe ich die teilweise zusammengefasst. Beziehungsweise ich würde einfach, wenn es zweimal eine ähnliche Frage gibt, die zwei verschiedenen vorlesen. Und ich würde gleich mal mit der ersten Frage starten. Die lautet, ich würde total gerne wissen, wie man herausfinden kann, wann es wirklich sinnvoll ist, medikamentös zu unterstützen. Und die Frage kam in ganz ähnlich nochmal. Wann gebe ich meinem Hund Medikamente gegen die Angst? Und wenn, was lässt man sich verschreiben, damit der Hund nicht nur körperlich ausgeschaltet ist, sondern wirklich weniger Angst hat?
Also erstmal fangen wir an, wir sprechen wirklich nur über den Kontext Silvester, nicht generell über Ängste und die Unterstützung von einer Verhaltenstherapie gegen allgemeine Ängste. Das ist mir als Disclaimer erstmal wichtig. Warum ist das wichtig? Wir sprechen über einen Zeitraum, der abgegrenzt ist. Das heißt, je nachdem, wo man lebt, ist es so von Mitte Dezember bis Mitte Januar oder vielleicht auch nur 2 oder 3 Tage, die der Hund unter diesem Druck steht. Viele Hunde sind so 7 bis 10 Tage unter dem Druck. Manche Hunde wiederum reagieren wirklich nur Silvester um Mitternacht. Und das ist das Erste, wonach ich gucken würde. Also wie lange ist der Hund von diesen Ängsten in seinem Wohlbefinden eingeschränkt? Das Zweite, was ich gucken würde, wäre, wie stark ist der Hund in seinem Wohlbefinden eingeschränkt. Sprechen wir hier über einen Hund, der Silvester um Mitternacht sich für 5 Minuten unterm Bett verkriecht, dann weiß ich, ich habe eine Trainingsaufgabe für kommendes Jahr, aber das ist in Relation kleiner als ein Hund, der vielleicht über 1 oder 2 Wochen kaum noch rausgeht, sich lösen, der überhaupt keine Freude mehr hat, der vielleicht auch andere Ängste dadurch entwickelt, der in anderen Problematiken wieder ein ganzes Stück zurückgeht, all solche Sachen. Also hier sollte bei der Wahl zu Medikamenten sollte immer in Relation stehen, wie hoch ist die Belastung? Wie viel der Belastung kann ich schon minimieren durch sinnvolles Training? Das geht immer, dass wir die Belastung reduzieren. Vielleicht nicht unbedingt am primären Auslöser wie hier dem Knall, sondern an anderen Dingen. Wie sehr sorge ich mich allgemein für das Wohlbefinden, um das Wohlbefinden meines Hundes und um die Befriedigung seiner Bedürfnisse zum Beispiel? Und wie viel Stress habe ich schon reduziert und wie viel Management kann ich betreiben? Also ihr habt sowohl zum Thema, welche Hunde sind von Silvesterangst besonders stark betroffen, als auch zum Thema Management diverse Infos ja schon im Blog und Podcast bekommen und im Newsletter und so weiter gibt es auch immer wieder welche. Wenn ihr das alles macht und sagt, der Hund ist trotzdem über mehrere Tage oder auch nur 24 Stunden massiv belastet, kann nicht rausgehen, verkriecht sich die ganze Zeit, zeigt vielleicht nach solchen Erlebnissen, das muss ja nicht unbedingt Silvester sein, aber nach beeindruckenden, ängstlichen, ängstigenden Erlebnissen auch andere Probleme wieder, wie zum Beispiel Angst vor den eigenen Bezugspersonen oder. Dann würde ich ein Medikament zur Unterstützung nehmen. Ich würde auch ein Medikament zur Unterstützung nehmen, wenn dein Hund zum Beispiel noch nicht so lange bei dir ist, du das mit Silvestertraining schon so ein bisschen gestartet hast, aber du merkst, dass er insgesamt sehr schreckhaft und ängstlich ist und du einfach Angst hast, dass dieses zarte Band, was ihr da jetzt angefangen habt zu knüpfen, an Silvester beschädigt werden könnte oder du Angst hast, dass was in der Zeit passiert. Das finde ich, also ich finde Medikamente grundsätzlich als Ergänzung zu einem guten Management und zu einem guten Training vollkommen legitim. Ihr kriegt Medikamente sowieso nur in Absprache mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin. Also alles, was nicht über einen Tierarzt oder eine Tierärztin läuft, ist für mich kein Medikament, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. oder ein anderes Hilfsmittel. Und ihr kriegt die sowieso nur in Absprache mit Tierärzten und Tierärztinnen. Und da ist die Frage zu stellen, ist mein Hund überhaupt in der körperlichen Verfassung, um die etwaigen Nebenwirkungen von Medikamenten aufzufangen? Also sind Leber und Niere zum Beispiel in Ordnung? Welches Medikament es dann gibt, ist zum Beispiel davon abhängig, ob wir den Hund nur 2 oder 3 Tage unterstützen müssen oder 4 Wochen. Es gibt Medikamente, die sind höchst effektiv, sollte man aber nicht ohne weiteres über 2 oder 3 Wochen geben, weil sie eine gewisse Abhängigkeit verursachen können. Es gibt andere Medikamente, die sind höchst effektiv, auch über 4 Wochen, bei denen muss man aber erst einen Spiegel anfluten. Das heißt, man muss die 2, 3 Wochen geben, damit sie überhaupt erst wirken. Das heißt, da sollten wir jetzt schon hin. Also oberstes Gebot, abwägen, wie lange ist mein Hund belastet? Wie sehr kann ich die Belastung lindern durch Management? Wie sehr kann ich die Belastung lindern durch Training? Welches Restrisiko bleibt? Wie lange wird dieses Restrisiko für uns wirklich eine Gefährdung? Und dann mit dem Tierarzt oder der Tierärztin ganz konkret für diesen einzelnen Hund sprechen. Und ganz wichtig, darauf bestehen, kein Azepromazin. Das ist das Einzige, wo wir sagen, bitte, bitte, bitte nicht. Das lähmt den Hund, aber nicht die Angst. Sondern wenn, dann muss da ein Angstlöser oder ein Stimmungsaufheller her. Leslie, habe ich was vergessen? Habe ich die Fragen beantwortet?
Ja, hast du. Und auch super, dass du das mit dem Azepromazin nochmal erwähnt hast. Ich habe das ja auch bei Social Media schon gepostet, dass das einfach mehr in die Köpfe der Menschen reinkommt, dass man sich bitte dieses Medikament nicht verschreiben lässt, weil es doch erschreckend ist, wie viele Tierärztinnen letztes Jahr das noch an Hunde rausgegeben haben. Und das finde ich ziemlich schade.
Also ich habe keine Studie dazu. Das heißt, wir kennen sowas aus Erfahrungsberichten und wissen gar nicht, wie viele Tierärzte oder Tierärztinnen es wirklich waren in Relation zu denen, die andere Sachen rausgegeben haben. Wichtig finde ich, dass allen bewusst ist, Azepromazin ist der Wirkstoff, nicht der Handelsname. Das heißt, wenn ihr so ein Mittel bekommt, guckt auf den Wirkstoff, fragt gezielt nach dem Wirkstoff und fragt auch, ob da Azepromazin drin ist. Und ein klassischer Handelsname war zumindest mal das Vetranquil. Das hat man Pferden auch zum Verladen und Co. gegeben. Und das bleibt bitte in der Tierarztpraxis. Und wenn euer Tierarzt euch das für oder eure Tierärztin das für Silvester gibt, dann wisst ihr nie wieder Fragen an diesen Tierarzt, diese Tierärztin zum Thema angstlösende und verhaltensregulierende Medikamente.
Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Genau das habe ich in der Vergangenheit durchgemacht. Das war nämlich das Vetranquil, was ich bekommen habe für Silvester. Und das war der absolute Albtraum. Es war ganz schrecklich. Also bitte, bitte, bitte achtet darauf, was ihr gebt. Ich habe noch mal eine Rückfrage. Und zwar, wenn man jetzt relativ neu einen Hund bei sich hat, und du hast es vorhin schon erwähnt, ängstliche Hunde, wo man gar nicht so richtig weiß, wie das Silvester werden wird, lieber zum Tierarzt und vorsorgen, lieber ganz viel Management jetzt schon betreiben und dann sich um das nächste Jahr kümmern?
Alles.
Alles.
Also Training aufgreifen, Management betreiben, jetzt zum Tierarzt, damit man überhaupt mit dem Tierarzt abstimmen kann, ob dieser Hund etwas kriegen kann. Es gibt auch bei den Mittelmeerkrankheiten welche, die dafür sorgen, dass man eben nicht einfach jedes zusätzliche Medikament geben kann. Und das ist immer eine Einzelfallentscheidung, ob ein Hund Medikamente bekommen kann oder nicht. Ich finde, dass wir, und das war ja auch so spannend, als du auf Social Media danach gefragt hast, was habt ihr zu fragen für Medikamente, dass da sofort diese Keule rausgeholt wurde. Im Prinzip, dass Medikamente ja ein Zeichen für Faulheit sind oder dafür, dass die Menschen nichts agieren. Und es ist totaler Schwachsinn, sowohl wenn wir über Psychopharmaka für Menschen als auch für Hunde reden. Psychopharmaka können bei gutem Einsatz, abgewogenem Einsatz, eine mega, mega Unterstützung sein. Und als ich noch aktive Vermittlerin im Tierschutz war, habe ich kurz vor Weihnachten keine Hunde mehr von Pflegestellen auf Endstellen gesetzt. Und habe das bewusst gemacht, damit, wenn die Silvesterangst durchleiden, das nicht im unbekannten Umfeld auch noch ist, mit unbekannten Personen und sie quasi die Ersterfahrung vielleicht in dieser kritischen Nacht oder in dieser kritischen Zeit mit ihren Menschen machen. Aber ich würde immer eine Kombi aus allem machen. Ich würde jetzt mit dem Tierarzt oder der Tierärztin sprechen, damit man eben weiß, welche Medikamente haben wir überhaupt zur Auswahl? Wie werden die angewendet? Müssen die anfluten oder können wir die spontan geben? Muss man die geben, bevor die Angst einsetzt oder wirken die auch noch, wenn die Angst schon da ist? Gibt es bei der Handhabung wie Medikamente, die auf die Schleimhäute geschmiert werden, irgendwas zu beachten? Es gibt Medikamente, die haben in 1 zu 1000 Fällen paradoxe Wirkungen. Sowas sollte besprochen und gegebenenfalls in einem Vorabversuch getestet werden, wenn das ein Medikament ist, was punktuell wirkt. Und deswegen, wenn ich mir nicht sicher bin und wenn ich die Option haben will, dass ich an Weihnachten merke, Mist, meinem Hund geht es, hier sind die ersten Böller hochgegangen oder die Nachbarskinder haben irgendwie mit Töpfen im Garten, meine Mama hat uns manchmal so Topfdeckel zusammenschlagen lassen oder so, wenn wir irgendwie Krach machen wollten. Die Kinder haben nebenan solche Sachen gemacht und mein Hund war durch mit den Nerven, dann ist es einfach schlau, wenn der Tierarzt, die Tierärztin es schon wusste und wenn man dann nur noch anrufen braucht und sagen kann, hey, es ist eingetreten wie im Worst Case befürchtet, kann ich vorbeikommen ohne den Hund und mir das Medikament holen oder wie auch immer, dass man einfach eine Option in der Tasche hat und dem Ganzen nicht so hilflos gegenübersteht.
So, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Du hast in der ersten Frage schon Teile davon so ein bisschen beantwortet bzw. angesprochen. Und zwar geht es darum, welche Nebenwirkungen können auftreten und warum spricht da kaum jemand drüber?
Auch hier, ich wehre mich immer gegen... Habe ich ja eben schon, als du das mit den vielen TierärztInnen gesagt hast, warum spricht da kaum jemand drüber? Ich weiß nicht, wie viele Leute über die Nebenwirkungen sprechen. Deswegen dieses kaum jemand drüber sprechen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Person sich schlau macht. Ich spreche mit unseren KundInnen drüber. Aber ich möchte, und TierärztInnen tun das auch. Und ich finde, wir müssen da abwägen, wie folgt. Wenn wir ein Psychopharmaka einsetzen, nach Rücksprache mit einem Tierarzt, einer Tierärztin, also ich spreche jetzt immer mit nach Rücksprache mit der Fachperson, dann gehe ich davon aus, dass wir als HundehalterInnen die Fachperson nach den Risiken und Nebenwirkungen fragen und dass die Fachperson uns darüber aufklärt, sowie dass es einen Beipackzettel gibt und in dem Beipackzettel steht was. Und das sind Ergebnisse von klinischen Studien. Das heißt, hier werden richtig Studien betrieben und diese Risiken und Nebenwirkungen gilt es abzuwägen. Und es kommt ja darauf an, wie lange so ein Psychopharmaka eingesetzt wird. Ob das jetzt für 2 Tage, für 2 Wochen, für 4 Wochen oder auch bei anderen Fällen für ein halbes Jahr oder Jahr eingesetzt wird. Und all das muss abgewägt werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass Stress, Angst, diese ganzen Sachen keine Nebenwirkungen haben. Stress schädigt Nieren und Leber und Co. und den ganzen Organismus auch und setzt das Immunsystem des Individuums massiv unter Druck und auch runter. Und das gilt es doch abzuwägen. Es gilt abzuwägen, welchen psychischen Schaden kann ich vielleicht durch Psychopharmaka ablindern, vermeiden, abwenden. Und wir sprechen von vielleicht. Das kann keiner vorher. Also wir können nicht sagen, wenn du grün und gelb mischt, bekommst du das raus oder wenn du blau und gelb mischt, kriegst du grün raus und so sieht das aus, sondern es sind ja ganz, ganz viele Facetten, die da mit reinspielen. Und natürlich besteht beim Einsatz von Psychopharmaka ein Risiko. Das Risiko besteht auch, wenn ich sie nicht einsetze und der Hund dadurch über Wochen, Tage oder Monate gegebenenfalls Ängste leidet und Stress hat. Das zum Beispiel bei langen Hunden, die lange Zeit Stress haben, geht häufig zum Beispiel die Schilddrüse in die Knie. Dann haben wir als Folge davon eine Form der Schilddrüsenunterfunktion. Häufig wird die dann übrigens langwierig behandelt und viel zu selten wird eine Schilddrüsenunterfunktion behandelt. Aber häufig sind es dann diese Stressschilddrüsen, die man langwierig hinterher behandeln muss, statt dass man gegebenenfalls vorher angesetzt hat. Und ich finde, das gehört immer abzuwägen. Und da gehört das medizinische Fachpersonal her. Es gibt Hunde, die haben eine paradoxe Wirkung auf Psychopharmaka. Es gibt Hunde, die schon eine angeschlagene Leber oder Niere haben, wo das Auswirkungen haben kann. Es gibt Hunde, die haben Allergien vielleicht gegen einen der Trägerstoffe oder auch gegen Bestandteile des Medikaments. Es gibt Hunde, bei denen schlägt das Ganze aufs Herz-Kreislauf-System. All das kann passieren. Deswegen unbedingt vorher mit dem Fachpersonen des Vertrauens sprechen, mit dem Mediziner oder der Medizinerin und es abklären und sich darüber schlau machen, welche Auswirkungen das eine oder andere haben kann. Also es gibt Medikamente, gerade aus dem Bereich der Benzodiazepine, die sind super effizient gegen Angst. Alprazolam als Beispiel ist super effizient gegen Angst, hat aber eine Wirkung, die abhängig macht, sodass man das sehr gezielt einschleicht, gibt für ein paar Tage und wieder rausnimmt, sodass dieser Effekt nicht so dramatisch ist beziehungsweise umgangen werden kann. Und es eignet sich auch zur Einfachgabe. Andere Medikamente müssen länger gegeben werden, habe ich ja schon gesagt, damit ein Spiegel entstehen muss. Da würde ich dann genau gucken, was durch dieses Medikament an Nebenwirkungen in wie vielen Fällen auftreten kann. Und würde das abwägen, in welcher Relation das steht. Und das können wir aber nicht hier und das kann auch nicht so ein Podcast lösen, sondern das muss durch einen guten Check-up des Hundes passieren.
Genau, und immer mit dem Tierarzt besprechen. Super spannend, deine Antwort. Da habe ich auch wieder viel dazu gelernt.
Übrigens gibt es bei Menschen, nur mal so, privater Fall gerade, bei uns in der Familie hat jemand gerade eine neue Hüfte gekriegt, musste für eine Woche nach Hause zwischen Krankenhaus und Reha und ist gefragt worden, ob sie lieber Heparin-Spritzen gegen Thrombose bekommen möchte oder ein Medikament. Und dieses Medikament, was sie mitbekommen hat, hat sie überhaupt nicht vertragen und hat dann in die Packungsbeilage geguckt und es löst diese Beschwerden bei, ich glaube, einer von 100 Personen aus, also 1%. Und das ist etwas, was in der Medizin als sehr hohes Risiko eingestuft wird. Also da wirklich bei den Nebenwirkungen genau hingucken, mit dem Tierarzt sprechen, in welchen Fällen und in wie vielen Fällen und dann kann man das machen. Je besser der Hund vorher untersucht ist, desto mehr kann man die Risiken und Nebenwirkungen ausschließen oder ja, doch, desto besser kann man sie ausschließen und immer dran denken, nicht nur Medikamente, sondern die Kombination. Training, Management, Medikament.
Ja, ganz, ganz wichtig. Genau, dann kommen wir jetzt zu drei Fragen, die wir so ein bisschen zusammenfassen können. Vorhin hast du schon gesagt, dass es einige Dinge gibt, die du nicht zu Medikamenten zählst. Und dazu sind natürlich auch Fragen gekommen. Bringt Adaptil etwas? Was ist mit Zylkene und Co.? Wie sieht es aus mit CBD-Öl vom Tierarzt? Macht das Sinn?
Also Zylkene, Adaptil, also Zylkene muss man in einem längeren Zeitraum geben und würde ich definitiv erstmal testen, inwiefern der Hund überhaupt eine Verhaltensveränderung zeigt. Ich habe mit Zylkene mäßige Erfolge gesehen, nur und keine wirklich zufriedenstellenden oder sehr selten wirklich zufriedenstellende. Eine Tierärztin, die ich sehr schätze, hat mir mal gesagt, es liegt daran, dass die Leute sich mit der geringeren Dosis versuchen, aus Angst richtig zuzulangen. Und bei höheren Dosen sähe es besser aus, bin ich mäßig von überzeugt. Adaptil kann super als Entspannungsunterstützung wirken, aber auch hier, es ist eine Entspannungsunterstützung, genauso wie Zylkene ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Und auch Adaptil würde ich im Vorfeld testen, ob es bei diesem Hund eine deutliche Änderung zeigt. Und testen heißt nicht, wir nehmen das Ganze mal und gucken und ach ja, ich glaube, der wirkt entspannter, sondern wir führen mindestens 1 oder 2 Wochen Tagebuch über das Verhalten des Hundes ohne diese Ergänzung, diese Unterstützung, behalten Training und Management im gleichen Maße bei, verändern also sonst nicht viel, nehmen diese Unterstützung und gucken uns dann an, wo hat sich das Verhalten des Hundes signifikant, also deutlich verändert? Und dann wissen wir, ob sie bei diesem Hund wirken. CBD habe ich früher total gerne empfohlen gegen Bewegungsapparatschmerzen und als entspannendes Mittel. De facto würde ich kein CBD mehr empfehlen, weil bei mein letzter Stand ist, dass bei CBD häufig beschriebene Nebenwirkungen, Durchfall, Übelkeit, Ohrmuscheln entzündet, neurologische Symptome oder auch Leistungsabfall da sind. Es gab meines Wissens lang keine Langzeitstudien bisher, sondern nur Einnahme über wenige Wochen. Und CBD ist nicht gut erforscht am Hund und die Verstoffwechslung ist beim Menschen anders als beim Hund vom CBD, sodass sich das schwer übertragen lässt. Und wenn wirklich nur vom Tierarzt, damit wir sicher sein können, dass nicht nur THC-frei draufsteht, sondern auch wirklich THC-frei ist. Denn das THC ist hochgradig giftig für Hunde. Und THC ist ja der zweite Wirkstoff im Hanf. Und beide Stoffe sind stark fettlöslich, sehr ähnlich fettlöslich und sind nur in sehr aufwendigen Laborverfahren, wenn überhaupt, zu trennen. Und man darf es schon THC-frei nennen, wenn eine Restspur THC drin ist, unter einem bestimmten Prozentsatz, ich glaube 0,2 oder 0,3%. Und dieser kann für unsere Hunde tatsächlich schon kritisch sein. Also ich bin beim CBD vorsichtig. Vorsichtiger übrigens als mit Zykene und vorsichtiger als mit besser erforschten Präparaten. Also ich weiß, dass viele Menschen Naturheilkunde als, wozu CBD ja gehört, als weniger gefährlich und freundlich einstufen und milder. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Alle Pflanzen haben auch Abwehrmechanismen und unsere Hunde verstoffwechseln sie anders als wir gegebenenfalls. Und deswegen wäre ich da auch mit dem CBD vom Tierarzt vorsichtig. Wir haben übrigens unseren Hunden in den letzten Wochen CBD gegeben, denn es hat eine schmerzreduzierende Wirkung. Und als für uns klar war, wir haben eh nur noch ein paar Wochen zusammen, war es uns egal, dass da vielleicht Langzeitnebenwirkungen entstehen, weil sie ja nicht mehr zum Tragen kamen. Und ich habe früher tatsächlich sehr gerne CBD empfohlen, aber ich empfehle es nicht mehr.
Ja, super spannend. Als du das deinen Hunden gegeben hast in der letzten Zeit, hast du da eine Verbesserung bemerkt?
Naja, die haben ja eine ganze Stiefelei gekriegt. Also tatsächlich hat die Nayeli unter CBD schlechter gefressen. Aber in der Kombination CBD mit Cortison ging es dann auch mit dem Essen. Ich merke, habe schon bei einigen Hunden eine Wirkung auf Bewegungsapparatschmerzen gemerkt. Aber wir wissen nicht, wie es mit der Leber umgeht. Und das THC, da, was gegebenenfalls mit drin ist, ist halt hochgradig lebertoxisch.
Ja, und man kriegt die ja auch überall zu kaufen, ne? Fast jeder bietet das an, CBD-Öl für Tiere. Und da würde ich dann, ja, glaube ich, auch, wenn ich verwenden möchte, lieber zum Tierarzt gehen.
Ich weiß gar nicht, wie der Stand aktuell ist. Also ich bin da nicht so up to date, seitdem ich es nicht mehr empfehle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass vor ein paar Jahren das als wirkliches Nahrungsergänzungsmittel noch gar nicht zugelassen war in der EU.
Ja, spannend. Ich hab's,
also das wäre immer was ich gucken würde, ob die Sachen als Nahrungsergänzungsmittel eine wirkliche Zulassung haben und zwar für die Art, für die ich es einsetzen möchte. Oder ob es eben, und wenn es ein Medikament ist, muss es halt eine Zulassung haben. Also bei Nahrungsergänzungsmitteln und solchen Sachen immer gucken, ob es wirklich eine Zulassung für die Art als Nahrungsergänzungsmittel gibt und auch mal gucken, nicht jedes Werbeversprechen ist zulässig.
Wo kann man das rausfinden, ob es zugelassen ist? Einfach im Internet schauen.
Den Tierarzt fragen. Gucken, welche Zulassungsnummer. Ja. Also ein EU-zugelassenes Mittelpräparat hat meiner Meinung nach eine Zulassungsnummer.
Okay, spannend. Ja, guter Hinweis. Bereit für die nächste Frage?
Ja.
Super, genau. Gibt es Medikamente, die der Hund auch eine Woche lang einnehmen darf?
Ja, gibt es.
Genau, bist du ja vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen. Dann kommt die nächste Frage. Gibt es eine Bedarfsmedikation, die Erregungsspitzen absenkt, wenn die Erregung die Angst befördert?
Also erstmal ist hier die Bedarfsinformation. Bitte, bitte, bitte guckt nochmal durch unsere Podcasts und Blogartikel zum Thema Erregung. Erregung und Angst können zusammentreffen und können sich sozusagen potenzieren in dem Sinne, dass die Angst uns dann stärker auffällt und Co. Aber Erregung ist immer ein Symptom und eine Reaktion. Und ich würde eher auf die Angst gucken als auf die Erregung. Denn wenn du die Angst abgesenkt kriegst, kannst du mit der Erregung ganz anders umgehen. Man kann dann zum Beispiel einen erregten Hund, der keine Angst hat, kannst du ins Spiel die Erregung abklingen lassen und kannst ganz, ganz anders damit umgehen. Also Erregung ist nichts Schlechtes und ist für den Hund nicht unangenehm, solange sie emotional nicht unangenehm eingefärbt ist. Und deswegen würde ich definitiv an der Angst schrauben, nicht an der Erregung. Die Erregung, die durch die Angst vielleicht nochmal entsteht, wird dadurch weniger und wird abgesenkt. Und viele angstlösende Mittel, die zum Beispiel auf den Neurotransmitter und den Gehirnbotenstoff Gamma-Aminobuttersäure, also GABA, wirken und die an die GABA-Rezeptoren gehen, machen auch ein bisschen cooler. Also machen auch ein bisschen gelassener. Ich würde aber immer an der Angst und nicht an der Erregung schrauben. Sonst haben wir wieder den Fall, dass wir den Hund stillstellen, aber es ihm trotzdem scheiße geht.
Ja, stimmt, genau. Super. Genau, dann kommt noch eine Frage. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht direkt eine Frage für den Tierarzt wäre. Ich lese sie dir mal vor. Wie gehe ich mit der Magenproblematik bei Angsthunden beziehungsweise welcher dieser Medikamente haben keine Nebenwirkungen bei Magen-Darm? Welche Nahrungsergänzungsmittel lindern die Magen-Darm-Problematik?
Ich bin kein Tierarzt. Bitte mit dem Tierarzt besprechen. Ich könnte jetzt Sachen hier aus der Hüfte schleudern, die ich kenne, die gut gewirkt haben in Einzelfällen. Aber also erstens, Magen-Darm-Problematik bei Angsthunden klingt für mich danach, als wäre es grundsätzlich da. Dann muss da grundsätzlich ein Tierarzt, eine tierärztliche Ernährungsberatung oder eine gut ausgebildete Ernährungsberaterin drüber gucken und das Symptom oder die Ursachen für dieses Symptom müssen grundsätzlich angegangen werden. Dann, wenn man für kurze Zeit ein Psychopharmaka braucht, sollte das dann kombiniert werden mit anderen Dingen, die dafür sorgen, dass es dem Hund insgesamt gut geht. Wenn die Magen-Darm-Symptomatik durch die Angst befeuert wird, kann es sogar sein, und auch den Fall kenne ich mehrfach, dass durch das Psychopharmaka das andere sich auch nach einer gewissen Zeit mit Unterstützung durch andere Mittel und nicht nur Medikamente, sondern Mittel, also auch Nahrungsergänzungsmittel, gute Fütterung etc. verändert hat. Und zum Beispiel durch eine Umstellung von mehreren kleinen Mahlzeiten am Tag und all solchen Sachen. Also das ist nicht hier am richtigen Ort. Das gehört zu einem Tierarzt und in die tierärztliche Besprechung vorweg.
Genau, das habe ich mir auch gedacht beim Lesen der Frage. Aber ich wollte sie dir trotzdem stellen. Und wir sind schon tatsächlich am Ende angelangt und die typische Silvesterfrage fehlt ja noch, die natürlich ganz, ganz häufig gestellt wurde. Was ist deine Meinung zu Eierlikör an Silvester? Ihr könnt es nicht sehen, die Anne schlägt schon die Hände vorm Gesicht zusammen.
Nee. Ich wollte gerade antworten. Hat zu viel Zucker und ist nicht vegan, können wir also hier sowieso nicht empfehlen. Nein, Quatsch, Blödsinn. Ganz ehrlich, liebe Leute, also Alkohol ist für Hunde ungesund. Ob der Eierlikör kann, und wir sprechen jetzt erstmal über die reinen Mechanismus. Eierlikör ist ein alkoholisches Mittel, was den üblichen leicht entspannenden Effekt auf das Individuum haben kann, den Alkohol haben kann. Wir wissen aber auch, es gibt genügend Individuen, bei denen Alkohol einfach nur die Hemmschwelle senkt und nicht den schönen entspannenden Effekt einsenkt. Aber grundsätzlich könnte Alkohol diesen entspannenden Effekt haben. Der Eierlikör ist deswegen so begehrt, weil durch das Ei und den Zucker der Hund, also durch Fett und Zucker, er für den Hund einfach attraktiv wird. Fett und Zucker sind angeboren etwas Attraktives. Und deswegen kann der Hund Eierlikör halt besonders, also würde der den eher nehmen als den Jägermeister. Und ob die Menge, die dadurch an den Hund gegeben wird, gefährlich für den Hund ist, ist wieder von ganz vielen Faktoren abhängig. Nämlich sprechen wir hier über einen Chihuahua mit einem Pinnchen oder sprechen wir über eine Dogge mit einem Pinnchen? Hat der Hund Leber, Nieren oder sonstige Vorerkrankungen? Wie geht's dem Hund insgesamt? All diese Dinge. Und das alles wäre mir genau wie beim CBD, genau wie bei vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die gerne so rausgeschrien werden als Heilmittel, wäre mir viel zu risikoreich. Also wir hätten ein hohes Risiko, unkalkulierbar und nicht gut an Studien erforscht, gegenüber einer nicht vorhersagenden, zuverlässigen Wirkung. Und das ist bei ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln, Hausmittelchen oder Hilfsmittelchen der Fall. Und das macht sie so gefährlich, weil wir einfach etwas nehmen, nur weil wir uns davor grauen, weil Psychopharmaka gesellschaftlich verschrien sind, weil sie für uns so krass wirken, weil sie so wirken, als wäre der Hund krank, als wären wir zu faul zu trainieren, greifen wir zu diesen Mittelchen, mit denen wir es vermeintlich weniger risikoreich machen und vergessen total, die Wirkung ist nicht erforscht, die Nebenwirkungen sind bekannt, aber nicht gut erforscht. Die Dosierung ist nicht exakt auszurechnen und für den Laien so ganz einfach möglich. Kann man natürlich machen, wenn man sich ein bisschen mit Mathe auskennt. Und der Hund sollte definitiv gesund sein und wir gehen damit einfach ein dämliches Risiko ein. Also meine Meinung, wenn du es machen willst und du deinem Hund der Gefahr für einen mäßigen Nutzen aussetzen willst, dann nicht mit meinem Segen. So.
Sehr gut. Nee, ich würde es auch nicht machen. Tatsächlich wäre es ja auch einfach eine Überraschung, ne? Und man möchte gerne ein entspanntes Silvester und vielleicht wird es dann noch ein gefährliches, schlimmes Silvester, das in der Tierklinik endet. Braucht ja auch kein Mensch, ne?
Dann also es hat vermutlich mehr Schaden als Nutzen.
Ja.
Aber wirklich, ne? Also es gibt Formeln, wie man das berechnen kann, ab wann Alkohol für den Hund wirklich gefährlich wird. Und da geht es pro Kilogramm Körpergewicht. Und der 40-Kilo-Hund, der ein Pinnchen leer schlägt, der wird vermutlich wenig davon merken und in allerlei Hinsicht. Der Chihuahua, für den kann das schon eine echt krasse Nummer werden. Für den 2-Kilo-Hund.
Ja. Ich lese mal noch mal ganz kurz meinen Zettel durch, damit ich auch keine Frage vergessen habe. Nein, wir sind alles durchgegangen. Du hast alle Fragen beantwortet. Und wenn noch offene Fragen bei euch, liebe Zuhörer, wenn es da noch welche gibt, ich bin mir fast sicher, dass Anne die in den nächsten Wochen noch beantworten wird über den Newsletter, über Blogartikel. Es folgen sicher auch noch weitere Podcast-Aufnahmen. Und wenn ihr doch noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr gerne bei Instagram schreiben zum Beispiel.
Oder noch besser euch für den Newsletter anmelden.
Genau.
Und einfach mitlesen. Oder im Anders mit Hund Zirkel, alle Zirkelmitglieder, schreibt's in die Foren, weil das ist der direkte Weg über unter anderem Leslie und Nora und die ganze tolle Community, damit die Fragen gegebenenfalls bei mir landen, wenn die anders mit Hundtrainerinnen die nicht selber beantworten können.
Ganz genau. Schreibt ins Forum und ansonsten bereitet eure Hunde bitte auf Silvester vor. Noch ist genug Zeit. Und wenn ihr denkt, ihr braucht ein bisschen Unterstützung, dann schaut gerne mal in den Anders mit Hund Zirkel. Dort läuft gerade der begleitete Silvesterkurs und noch ist es genug Zeit, mit einzusteigen für ein entspannteres Silvester dieses Jahr.
Perfekto.
Danke, liebe Anne, für die Beantwortung der Fragen. Ich fand es auch super spannend und habe auch eine ganze Menge lernen können. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.